Sommerbibelschule 2025. Der erste Korintherbrief, Kapitel 1 bis 6. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 3 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2025 präsentieren.
Welcher Maßstab ist es, der dich die ganze Zeit knechtet und der dich die ganze Zeit dazu bringt, dass du in dir so eine Gerichtsverhandlung hast, in der du die ganze Zeit als Angeklagter auf der Bank sitzt? Paulus sagt, ich möchte mich nicht mehr diesen Gerichtsverhandlungen stellen. Weder ihr noch ich selbst darf darüber entscheiden und darf mir sagen, was ich wirklich wert bin. Nicht mein Ego, nicht meine Leistung, nicht was ihr über mich denkt, darf mir sagen, was ich wirklich wert bin. Der Einzige, der mich beurteilen darf, der Einzige, der wirklich mir sagen kann, wer ich bin, das ist der Herr. Das ist der Herr. Und verstehst du, hier sind wir wieder bei der Logik des Kreuzes, die euch gestern Jürgen gesagt hat, ein Leben für ein Leben. Jesus hat sein Leben für dich gelebt, damit du dein Leben jetzt für ihn leben kannst. Du musst es verstehen. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er hat nicht nur deine Schuld bezahlt. Paulus sagt im Römerbrief, dass auch sein Leben für uns zur Gerechtigkeit wird. Jesus hat schon das Leben gelebt, was du eigentlich hättest leben müssen. Er hat schon das Leben gelebt, was vor Gottes Maßstab absolut gerecht und heilig war. Er hat es schon gelebt. Und weil du zu ihm gehörst und in ihm bist, ist sein Leben jetzt dein Leben. Verstehst du? Du bist gerechtfertigt. Du bist geheiligt. Du bist schon zu einem Kind Gottes gemacht. Das ist, was Gott über dich sagt. Das ist deine Identität. Das ist nicht immer dein Verhalten. Dein Verhalten ist oftmals schlecht genug, das weiß ich auch. Aber es ist deine Identität, es ist dein Wert, der wird durch Christus bestimmt. Weißt du, wenn du das verstehst, wenn du wirklich verstehst, wer du in Jesus bist, das ist Freiheit. Denn es macht dich frei davon, dass du deinen Wert darin suchst, dass du alles richtig machst, dass andere dich immer toll finden. Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat, als ich das verstanden habe? Ich bin so oft nach Hause gekommen, nach Predigten, nach Freizeiten. Ich war zu Tode betrübt, habe mir um jede Situation Gedanken gemacht, habe gedacht, war das gut? Fanden die das toll? Laden die mich nochmal ein? Solche Gedanken. Der Ankläger kam genau in die Schwäche hinein. Meine Frau, die hat schon gesagt, boah, schaffst du das überhaupt noch? Und irgendwann hat Gott mir das offenbart und ich habe das verstanden. Es ist so wurstegal. Und selbst wenn ich so richtig Mist baue, was ich nicht will, würde es nichts daran ändern, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Es würde nichts daran ändern, wer ich bin. Und das ist Freiheit. Ehrlich, das ist Freiheit, ehrlich werden zu können. Weil ich sagen kann, es ist egal, ich kann ehrlich werden. Selbst wenn die mich dafür verurteilen, ich kann ehrlich sein, weil es ändert nichts mehr daran, wer ich bin. Aber es gibt ein großes Problem bei uns. Ein großes Problem in unserem Denken. Und ich glaube, das müssen wir angehen. Das Problem ist, dass wir immer wieder Folgendes denken. Wir denken, ich bin, was ich tue und fühle. Wir denken das immer wieder. Ich bin, was ich tue und fühle. Ich bin toll, wenn ich was Gutes getan habe oder mich gut gefühlt habe. Ich bin der letzte Dreck, wenn ich was Schlechtes getan habe oder mich schlecht fühle. Wir denken das immer wieder. Wir denken immer wieder, ich bin mein Tun und ich bin mein Fühlen. Aber genau das ist das Ego. Genau das ist dieses Denken. Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich fühle. Solange du so denkst, hast du noch nicht dein Ego gekreuzigt. Sondern, Paulus sagt, der mich beurteilt, ist der Herr. Er sagt mir, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich will das mal an 2 Beispielen machen. Stell dir vor, du steckst in Pornografie fest. Und immer wieder fällst du. Und du denkst immer wieder, ich bin ein dreckiger Sünder. Ich bin der letzte was auch immer, weil ich Pornos geschaut habe. Was wirst du fühlen? Du fühlst dich wie der größte Versager. Du fühlst dich wie der absolute Letzte. Und zu was wird es führen? Wie wirst du dich denn verhalten? Du wirst dich genauso verhalten. Du wirst gar nicht die Erwartung haben, dass in deinem Leben sich was ändern könnte, weil du wirst dich auch so verhalten wie der absolute Versager. Ich bin halt so. Aber stell dir mal vor, du sagst, ja, das stimmt. Ich habe hier gesündigt, aber es ist nicht, wer ich bin. Ich bin trotzdem ein geliebtes, angenommenes Kind Gottes. Mir ist vergeben, ich bin geheiligt. Und ich habe ein neues Leben bekommen. Ein Leben, in dem ich sogar die Kraft von Gott bekommen habe, Versuchungen zu widerstehen. Hey, Versuchung, komm her. Was soll ich dir mal sagen? Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Ja, mein Fleisch ist schwach, aber in mir lebt eine neue Realität. Ich kann Sünde sogar widerstehen. Ich kann siegen. Warum? Weil ich verstanden habe, wer ich in Jesus bin. Das heißt nicht, dass du nicht mehr fällst. Aber es gibt dir einen ganz neuen Blick darauf, wer du bist, weil du in Jesus bist. Anderes Beispiel. Stell dir vor, du steckst darin fest, dich immer zu vergleichen. Du vergleichst dich immer mit anderen. Und vielleicht denkst du, ich bin nicht so schön wie die. Ich bin nicht so gut wie die. Was wird das für eine Folge haben? Du wirst dich immer minderwertig fühlen. Und wie wirst du dich verhalten? Du wirst dich auch genauso verhalten, wie du dich fühlst. Und du wirst dich vielleicht auf Dinge einlassen, auf irgendwelche blöden Kerle, wo du weißt, dass es Flachzangen sind, aber du machst es deswegen, weil du denkst, dass du dadurch dich ein bisschen schöner fühlst und ein bisschen wertvoller. Wenn du verstehst, wer du in Jesus bist, dass du geliebt und angenommen bist, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass er dir deinen Wert gibt, dann musst du dich nicht mehr so verhalten. Dann geht es nicht mehr darum, was andere sagen, sondern du darfst diese neue Identität annehmen, dass du sagen, egal was die anderen sagen, ich weiß, wer ich bin. Und das ist ein Prozess, und den möchte ich euch noch kurz vorstellen, wo es darum geht, in diese Freiheit zu kommen, ist ein Prozess, wo ich immer wieder anfange, mein Denken, meine Strategien am Wort Gottes zu prüfen. Um mich zu fragen, ist das, wie ich hier denke, ist das Wahrheit? Genau das macht er mit den Korinthern. Er sagt, Leute, euer Denken ist ein altes Denken aus eurer Gesellschaft. Das muss jetzt weg. Ihr müsst jetzt verstehen, wer ihr in Jesus seid. Wenn ihr das versteht, dann werdet ihr euch ja anfangen, anders zu verhalten, meine Lieben. Und er sagt es ihnen sogar mal so, er fordert sie eigentlich heraus, alte Denkweisen über Bord zu werfen. Und ich möchte jetzt einen ganz praktischen Tipp geben, wie du Veränderungen in deinem Leben erfahren kannst. Jürgen hat es gestern schon gut gesagt, er hat lern Bibelverse auswendig. Und ich will es noch ein bisschen konkretisieren. Ich will dir so sagen, frage Gott beim Bibellesen, Herr, wo habe ich eine falsche Denkweise? Wo versuche ich immer noch, mich zu definieren über mein Ego? Frag es Gott, er weiß es. Und wenn du das merkst, dann schreib dir das mal auf. Was vielleicht dieser falsche Glaubenssatz, diese falsche Denkweise in deinem Leben ist. Ich denke immer noch, dass ich nur ein guter Christ bin, wenn ich weiß ohne etwas. Ja, die anderen sagen, ich bin ein toller Diener, keine Ahnung. Und dann schreib dir das auf und dann schreib dir mal kurz auf, was das in deinem Leben auslöst. Wie du dich deswegen verhältst, wie das dein Leben versklavt. Schreib das einfach mal auf. Und dann lies deine Bibel. Oder frag jemanden und frag Gott, Gott, was sagst du wirklich über mich? Wer bin ich wirklich? Was ist die Wahrheit? Und dann fang an, jeden Morgen in Gebet zu beten und zu sagen, Herr, ich trenne mich von dieser Lüge, dass ich nur dann jemand bin, der angenommen ist, wenn ich eine gute Leistung bringe. Dass du mich nur dann magst, wenn ich es gut gemacht habe. Und dass du mich überhaupt nicht ausstehen kannst, wenn ich versagt habe. Ich trenne mich von dieser Lüge und ich nehme an die Wahrheit, dass du mir sagst, dass niemand mich mehr von deiner Liebe trennen kann. Dass niemand über mich urteilen darf, außer du. So kannst du dann diese Bibelstellen beten und du machst das mal so über 6 Wochen. Ja, über 6 Wochen hinweg, so ungefähr 40 Tage. Und du wirst merken, es wird dein Denken verändern. Und fang an, neues Denken einzutrainieren. Ich habe was runtergerechnet. Wenn du es nämlich schaffen würdest, in dem 3-Jahres-Raster von Jürgen zu bleiben, in dem du reifen willst, könntest du mit 6 Wochen in 3 Jahren 27 Denkweisen in deinem Leben grundsätzlich verändern und aufs Evangelium stellen. 27 Lügen. Und das würde dein Leben total verändern. Verstehst du? Es würde wirklich dein Leben total verändern. Jetzt will ich dir nicht 27 Sachen sagen, ich möchte dir sagen, fang an mit einer Sache. Mit einer Lüge, die du glaubst, mit einer so einer falschen Strategie. Und fang an, dich zu entscheiden, zu sagen, ich möchte nicht mehr auf mein Ego vertrauen, ich möchte auf Jesus vertrauen. Okay, wir sind gleich am Ende. Ich muss noch die letzten Verse machen, dann sind wir durch. Jetzt wird es nochmal ganz kurz spannend. Das ist der Abschluss des Textes. Jetzt sagt Paulus noch Folgendes. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Paulus warnt uns jetzt vor einer Sache, nämlich das, was wir mit uns selber machen, uns so zu beurteilen, auch mit anderen zu machen. Er sagt, wir sollen nicht über andere richten. Was heißt das? Die Bibel macht einen Unterschied zwischen ermahnen und richten. Du darfst jemanden ermahnen, wenn du siehst, dass er Sünde in seinem Leben hat. Das sollst du sogar machen. Das ist liebevoll, weil Sünde ist immer destruktiv, das macht sein Leben kaputt. Deswegen sollst du ermahnen. Du sollst aber nicht richten, du sollst nicht urteilen über seinen Charakter und über seinen Wert, über seine Motive. Das steht dir nicht zu. Warum? Weil du das Herz nicht kennst. Ich mache es viel zu oft, mir geht's viel zu schnell so, dass ich mir denke, na genau deswegen hat der oder die das gemacht. Das sollst du nicht machen. Das sollst du mal schön Gott überlassen, weil er wird das offenbar machen. Ich möchte dir ganz kurz noch einen Tipp geben, wie du trotzdem Menschen ermahnen kannst. Wie gehst du damit um, wenn du im Leben eines anderen Fehler siehst? Wenn du Dinge siehst, wo du sagst, die sind nicht gut. 4 ganz einfache praktische Fragen, die dir helfen können, damit gut umzugehen. Das erste. Wie schwer wiegt das Verhalten des anderen wirklich? Handelt es sich wirklich um Sünde? Ist das, was der andere tut, wirklich biblisch gesehen Sünde? Immerhin sagt Paulus, ihr sollt nicht über das hinausgehen, was geschrieben ist. Okay? Also ist es wirklich Sünde? Frag dich das erstmal. Oder ist es nur etwas, was du oder was deine Gemeinde nicht mag, aber was eigentlich gar keine Sünde ist? Zweitens. Wie sicher bin ich mir, dass er das wirklich tut? Verlasse ich mich auf Gerüchte? Oder muss ich erstmal nachfragen, ob das wirklich stimmt? Drittens. Was würde dem anderen denn jetzt wirklich helfen, dieses Verhalten zu lassen? Was würde mir in einer solchen Situation denn helfen? Wie würde Jesus handeln? Weil das Ziel vom Ermahnen ist, immer jemanden auf den Weg zurückzubringen, jemanden zu helfen. Was würde ihm helfen? Und viertens, welche Auswirkungen hat diese Sünde auf seinem Lebensweg und auf sein Leben, auf seine Familie und auf die Gemeinde? Das hilft auch manchmal sehr für die, die ein bisschen Angst haben, davor jemanden zu ermahnen, sich zu überlegen, zu sagen, wenn ich jetzt nichts sage, kann das richtig übel werden. Okay? Die 4 Fragen kannst du dir stellen, wenn es darum geht. So kurz, by the way. Okay. Ich möchte jetzt an den Schluss kommen und möchte dir nochmal kurz von mir erzählen. Ich habe euch das gerade gesagt, wie das in meinem Leben war, wie ich versucht habe, meine Identität auf Dinge zu bauen, die eigentlich nicht gehalten haben. Und was es für mich von der Freiheit war. Ich würde es mal so benennen. Es ist die Seligkeit, sich selbst vergeben zu können. Das ist das Gefühl, was du hast, wenn du frei wirst in Jesus. Die Seligkeit, dir selbst vergeben zu können. Die Seligkeit, dass du weißt, es stimmt. Ich werde es nicht schaffen, diesen ganzen Maßstäben gerecht zu werden. Ich werde sündigen. Aber ich weiß, dass es nichts an meinem Wert verändert. Und weil ich das weiß, wer ich in Jesus bin, habe ich daraus eine Kraft, ein ganz neues Leben zu leben. Und das Interessante ist, wenn du das wirklich verstehst, wird es dich nicht zu einem Leben führen, wo du dich zurücklehnst und sagst, ach Mann, sondern es wird dich zu einem Leben führen, wo du immer mehr diesem Jesus ähnlich wirst, weil du immer tiefer verstehst, wie schön er ist. Und das möchte ich dir so am Ende mitgeben. Und ich habe so jetzt 4 Herzensfragen für dich, 4 ganz konkrete Fragen, die du dir heute stellen kannst, um diese Predigt jetzt auf dein Leben praktisch anzuwenden. Meine erste Frage an dich ist, wo herrscht immer noch dein Ego? Die zweite Frage ist, welchem Maßstab unterwirfst du dich, der dich knechtet? Die dritte, welche Wahrheit über deine Identität, welche Wahrheit über Gott musst du neu verinnerlichen? Und die vierte, hast du dein Ego gekreuzigt? Hast du es gekreuzigt? Und das ist ein Wort, das ist ein Satz, den Paulus mal so von sich selber sagt. Er sagt mal, mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn, Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich bin für diese Maßstäbe tot. Ich bin der Welt gekreuzigt und sie ist mir gekreuzigt. Was mich definiert, was ich mich rühme, das ist das Kreuz von Jesus. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir das, dass wir so viele Wege haben, wo wir mit unserem Ego versuchen, uns selbst eine Identität zu geben. Manchmal sind es so ganz weltliche, liberale, gesellschaftliche Wege und manchmal sind es so ganz religiöse Wege. So wie die Korinther, wo wir denken, wir sind besonders geistlich, wenn wir besonders die richtigen Dinge tun oder den richtigen Leuten folgen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir unsere Identität noch auf unser Ego bauen und dass du uns hilfst, dieses Ego zu kreuzigen, weil wir schon in dieser Welt gestorben sind, diesem Denken. Und ich bitte dich jetzt für die das vielleicht so unfassbar klingt, dass sie eine Identität bekommen haben, in der sie wertvoll, angenommen, geliebt und sicher sind, dass du durch deinen guten Geist ihnen das so tief ins Herz heute bringst, dass sie es verstehen. Ich bitte dich für die im Raum, die konkret gemerkt haben, dass sie Buße tun müssen, dass sie umdrehen müssen. Ich denke, dass sie das tun. Ich bitte dich für die, die vielleicht noch nie verstanden haben, dass das Evangelium so eine Kraft ist, die vielleicht ihr Leben das erste Mal dir geben sollten, dass sie es tun. Bitte segne uns, Herr. Ich danke dir. Amen.
Das war's für heute. Noch mehr Vorträge zum 1. Korintherbrief findest du auf www.frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.